Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Es geht in der Wirtschaftssendung heute um klassische Industrie. Siemens zum Beispiel. Sie haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Siemens Energy wird Stellen abbauen. Heute wollen wir aber auch mal auf die Kreativbranche schauen. Medien, Digital, Kulturwirtschaft. Die ist gar nicht so klein, wie man denkt. Und natürlich auch von Corona betroffen. Bevor wir das tun, schauen wir aber wie immer an die Börse. Und da ist heute Jan Plate. Herr Plate, Siemens häutet sich zum Digitalkonzern und damit das klappt, damit haben die alles, was mit alter Energie, mit Gasturbinen oder mit Ölfördertechnik zu tun hat, ausgelagert vergangenes Jahr in ein neues Unternehmen, Siemens Energy. Um die geht es heute im Börsengespräch.
Siemens Energy hat detaillierte Geschäftszahlen vorgelegt. Siemens Energy hat zuletzt schwarze Zahlen geschrieben. Dennoch die Aktie heute mit einem Minus von 1%, während die Siemens im DAX sogar 1,5% zulegen kann. Ja, und mehr zu diesem Thema jetzt im Börsengespräch mit Stefan Schöppner von der Commerzbank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und Siemens Energy schreibt schwarze Zahlen. Für den Zeitraum von Oktober bis Dezember gab es da einen Plus von 99 Millionen Euro. Und dennoch werden weltweit 7.800 Stellen abgebaut, 3.000 in Deutschland bis 2025. Also massive Einschnitte und Stellenabbau bei schwarzen Zahlen. Ist das wirklich so nötig?
Ja, das entspricht dem, was das Management schon bei der Abspaltung mit dem Börsengang angekündigt hat, dass sich die Geschäfte verändern, dass man in den alten Bereichen, was Gaskraftwerke anbetrifft, wirklich genau hingucken muss, was man da in Zukunft noch braucht.
Also ein massiver Stellenabbau bis 2025. Und kommt dann noch mehr? Wann wird es für die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen ruhiger?
Das ist schwer zu sagen. Der Stellenabbau, der soll sich aber über einen relativ langen Zeitraum hinziehen. Siemens Energy hat ja heute angekündigt, dass die Zielerreichung erst für Mitte des Jahrzehnts angepeilt ist.
Auf dieses Geschäftsjahr jetzt geschaut, das Geschäftsjahr 2021, da erwartet Siemens Energy, dass die Entwicklung gedämpft bleiben wird. Welches Risiko geht da von Corona aus, beziehungsweise was dürfte die Entwicklung dämpfen?
Die Entwicklung ist deswegen gedämpft, weil niemand so genau weiß, wie sich der Energiemarkt entwickelt. Corona selbst, da würde ich andere Unternehmen stärker exponiert sehen, die da gefährdeter sind aufgrund der Corona-Entwicklung. Das würde ich aber sagen, das sollte für Siemens Energy nicht so ein großes Problem sein.
Damit noch mal ein bisschen genauer auf Siemens Energy geschaut. Da geht in großen Schritten der Umbau voran. Die Umwälzungen am Energiemarkt sind riesengroß. Weg von den alten fossilen Energien zu neuen Energien hin. Da ist die Windkraftsparte Gamesa. Gerade jetzt ja auch mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der mehr in alternative Energien investieren will, sind da Hoffnungen berechtigt?
Also das sind Hoffnungen berechtigt, wobei man natürlich sagen muss, die Prognose für den US-Markt, was die Windenergie anbetrifft, waren ohnehin gut, auch unter Trump, weil die alten Gesetze noch gegolten haben. Das wäre erst dann eine Änderung zu erwarten gewesen in Blick auf 1-2 Jahre. Dann wäre es vielleicht unter Trump schlechter gelaufen als jetzt unter Biden, der vielleicht die Förderung länger laufen lässt. Das wird aber jetzt nicht den entscheidenden Impuls bringen, weil das Siemens Gamesa sowieso sehr gut aufgestellt ist.
Wichtig ist auch die Forschung und Entwicklung neuer Techniken für neue Energie. Da fällt immer wieder das Stichwort Wasserstoff. Doch wie viel Geduld und Forschungsgelder werden da noch benötigt?
Das ist jetzt noch ein kleines Pflänzchen, das wird sicher wachsen, weil der ganze Markt wächst und weil Siemens Energy nicht die einzigen sind, die in Technik einsteigen. Das wird auch dazu führen, dass auf der Nachfrageseite Bewegung aufkommt. Das könnte schon ein Zukunftsfeld sein, wirkt sich aber im Moment kaum noch in den Zahlen aus.
Nicht nur beim Thema Energie, da werden für Anleger und auch Unternehmen die Umweltaspekte immer wichtiger. Es geht unter anderem um die sogenannten ESG-Kriterien für Environment, Social und Government, auf Deutsch umweltbewusst, sozial, bei den Arbeitsbedingungen und gute Unternehmensführung. Ist Siemens Energy da auf dem richtigen Weg?
Das sieht man ja jetzt schon, dass Dampfturbinen für Kohlekraftwerke bei Siemens Energy kaum noch eine Rolle spielen.
Ja, und der Druck auf die Unternehmen durch Investoren wird ja auch immer größer.
Der Druck von Investoren wird dadurch immer höher. Das zeigt, wo mit vor 3, 4 Jahren noch niemand mit gerechnet hat, dass diese Kriterien bei Investmententscheidungen von Jahr zu Jahr immer wichtiger werden, dass sich die Unternehmen dem kaum noch entziehen können.
Der Börsengang von Siemens Energy war im September vergangenen Jahres. Seitdem ist die Aktie rund 40% gestiegen. Ist das gerechtfertigt?
Ja, ich glaube, dass die Steigerung deutlich gerechtfertigt ist. Ich hatte mich gewundert, der Kurs zum Start, der war relativ niedrig. Und was man jetzt eben sieht, dass man da ein vernünftiges Geschäftsmodell hat, wo ich sagen kann, okay, das ist zukunftsträchtig auf der einen Seite. Und was jetzt noch dazu kommt, dass sich die Kernmärkte, also insbesondere die Nachfrage nach flexiblen Gasturbinen, dass die sich stabilisiert. Und das hilft natürlich von der Konjunkturseite zusätzlich zu dem langfristig ausgelegten Geschäftsmodell auch noch.
Sagt Stefan Schöppner, Analyst bei der Commerzbank zu Siemens Energy. Herr Plate, bleiben wir gerade noch bei der Energiebranche. Auch BP, der britische Erdölkonzern, hat ein Problem. Auch er will weg von seinem Kerngeschäft vom Öl. Wie sieht's da aus?
Ja, früher stand ja BP mal für British Petroleum, heute steht es für Beyond Petroleum, also jenseits von Öl. Da wird kräftig umgebaut, Technik und Werte von früher sind weniger wert und deswegen im vergangenen Jahr hat BP wegen Abschreibungen auf Öl- und Gaswerte einen Verlust von 5,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Dazu kommt die Corona-Krise und die damit verbundene schwache Energienachfrage. Das hat den Gewinn des britischen Ölkonzerns stark gedrückt und die Aktie von BP, da geht es heute um rund 3% nach unten.
Wie sieht's denn beim DAX aus insgesamt?
Um den DAX steht soweit okay. Der erholt sich von den Verlusten der letzten Woche. Im Moment überwiegt die Hoffnung auf amerikanische Konjunkturhilfen und Impfstoffe. Der DAX jetzt verbessert sich um etwas mehr als 1% auf 13.777 Punkte.
Gestern haben wir viel über Anleger geredet, die gegen große Hedgefonds angetreten sind und Aktien da in die Höhe getrieben haben. Und Silber. Möglicherweise. Sind da denn weitere Kurssprünge zu erwarten heute?
Da sind wohl weitere Kurssprünge generell zu erwarten, ist schon auf dem Börsenparkett zu hören. Bei Silber kräftig gestern nach oben gegangen, heute erstmal nach unten. Der Silberpreis fällt um rund 5% auf knapp unter 28 Dollar. In dem Zusammenhang auch der Blick aufs Gold. Der Goldpreis verliert im Vergleich zu gestern Mittag fast 10 Dollar auf etwa 1846 Dollar. Dann noch auf einen anderen sogenannten sicheren Hafen geschaut, die deutschen Staatsanleihen, die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,52% und noch der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 20,31.
Wir müssen mit Blick auf den DAX auf jeden Fall auch noch über ein Unternehmen reden, den Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care.
Da sind die traurigen Folgen von Corona zu sehen. Fresenius Medical Care eigentlich als Konzern für Dialyse, also es geht um Blutwäsche. Aber im Zusammenhang mit Covid-19, Corona, kommt es zu einer erhöhten Sterblichkeit von Blutwäschepatienten, bedeutet weniger Patienten, weniger Gewinn. Die Aktie von Fresenius Medical Care mit einem Abschlag von mehr als 10%.
Danke, Jan Plate. Der Staat rettet und rettet. Er gibt Kredite an Unternehmen, denen wegen Corona das Wasser bis zum Hals steht. Und immer dabei ist die KfW. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist die staatliche Förderbank, mit deren Hilfe der deutsche Staat die Corona-Hilfskredite an den Mann bringt oder die Frau. So viel wie im vergangenen Jahr hatte sie noch nie zu tun. Denn ganz nebenbei gibt sie auch Leuten Kredit, die sich eine private Ladestation für ihr E-Auto in die Garage bauen wollen oder die ihr Haus energetisch dämmen. Brigitte Scholtes über eine Staatsbank im Hochbetrieb.
An ein solches Jahr kann sich auch Günther Bräunig nicht erinnern. So stark sei die KfW noch nie gefordert worden, sagt deren Chef, der schon seit mehr als 30 Jahren der staatseigenen Bank angehört.
Über 1 Million Förderzusagen in einem Jahr. Ich kann mich erinnern, dass wir für den gesamten Aufbau Ost zwischen 1990 und 2000 knapp 850.000 Zusagen gemacht haben. Aber 1 Million in einem Jahr, das ist schon was ganz Besonderes.
Damit erreichten die Kredite, Zuschüsse und andere Finanzierungen insgesamt ein Volumen von gut 106 Milliarden Euro, gut 60 Milliarden Euro mehr als für 2019. Und das gilt nur für Deutschland. Rechnet man das internationale Geschäft hinzu, dann stieg das Fördervolumen um 75% auf 135 Milliarden Euro. Mit mehr als 50 Milliarden Euro stützte die Förderbank vor allem mittelständische Unternehmen, aber auch Start-ups, Studierende und Gemeinnützige. gemeinnützige Organisationen. Der Ansturm sei in den ersten beiden Monaten nach Auflegen des Corona-Sonderprogramms am stärksten gewesen, sagt Ingrid Hengster, die im Vorstand für das Fördergeschäft zuständig ist.
Es hat geholfen, am Anfang zu stabilisieren. Es hat den Unternehmen die Basis gegeben, um vernünftig weiterzumachen. Und ohne dem wäre das sicher ganz anders gewesen. Wenn ich mich in die Schuhe eines Mittelständers versetze, dann hätte man wahrscheinlich noch deutlicher auf die Bremse stellen müssen.
Denn die größeren Unternehmen nutzten die KfW-Kredite oft als Liquiditätspuffer, hätten sie also noch gar nicht abgerufen. Ohnehin sind die Firmen nach ersten Einschätzungen der Bank recht gut durch die Krise gekommen, bis auf die stark betroffenen Branchen. Eine Bewährungsprobe war die Krise auch für die KfW selbst, doch ihre IT-Systeme hätten dem Ansturm standgehalten. Auch im laufenden Jahr komme noch viel Arbeit auf die KfW zu, glaubt Bräunig.
Nach dem Corona-Jahr 2020 kommt das Corona-Jahr 2021. Von der Förderinfrastruktur sind wir darauf vorbereitet. Die Förderprogramme laufen noch weiter. Natürlich rechnen wir nicht mit ähnlich großen Zahlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dagegen sprechen auch die Rahmenbedingungen des Beihilferechts.
Im laufenden Jahr aber will die KfW ihre Bemühungen verstärken, ihre günstige Refinanzierung auch zu negativen Zinsen weiterzugeben. Die vor allem technische Umstellung dafür hatte sie wegen der Corona-Krise zurückgestellt. Die Kommunen profitierten seit Jahresbeginn davon. Auch die Unternehmensfinanzierung soll entsprechend angepasst werden, sagte Bräunig.
Wir hoffen, dass wir da bis Juli fertig sind, sodass das auch zu einer Senkung der Endkreditnehmerkonditionen bei heutiger Refinanzierungssituation führen kann und wird. Allerdings rechnen wir nach wie vor nicht damit, dass ein Zinssatz von 0,01 für den Endkreditnehmer dabei unterschritten wird.
Wie die Bilanz der KfW durch die Krise in Anspruch genommen wurde, das will sie Ende März bekannt geben. Heute deutete der Vorstand nur an, dass sie im zweiten Halbjahr wieder in den schwarzen Zahlen war.
Corona trifft Gastronomen, Friseure, Einzelhändler. Künstler, Musiker, Schauspieler, Grafiker, DJs, die tauchen allerdings nicht so oft in Wirtschaftssendungen auf. Die Kultur- und Kreativbranche ist aber durchaus breit. Es gehören auch Medien- und Werbeunternehmen dazu, viele Digitalschmieden. Und alle zusammen sorgen dafür, hat eine Untersuchung erst vor wenigen Tagen ergeben, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa fast dreimal so viele Leute beschäftigt wie die Autoindustrie. Wie sich Corona auf sie auswirkt, hat das sogenannte Medienbarometer jetzt zumindest für einen Teil der Branche untersucht. Die Ergebnisse aus Berlin-Brandenburg geben einen ersten Hinweis darauf, wie es bundesweit aussieht. Sebastian Engelbrecht.
Die sogenannte Kreativbranche blickte vor der Pandemie auf einen Umsatz von 165 Milliarden Euro im Jahr in ganz Deutschland. Dazu zählen die Geschäftsfelder Software und Games, Telekommunikation, Film- und Musikwirtschaft, Presse und Rundfunk. Durch Corona ist der Umsatz um ein Drittel eingebrochen, so das Ergebnis des sogenannten Medienbarometers für die Region Berlin-Brandenburg. Mehr als die Hälfte der 208 befragten Unternehmen mussten staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. Kurzarbeitergeld, Soforthilfeprogramme der Länder und andere. Madeleine Wolf, Gründerin der Kreativagentur für digitale Bildung Vision U in Potsdam-Babelsberg, berichtet:
Jetzt endlich konnten wir dann auch auf die Corona-Säule 2 zurückgreifen, sodass wir jetzt auch endlich wieder Planungssicherheit haben. Allein mit den Hausbanken wäre da überhaupt nicht, also hätte nicht funktioniert.
Während Kinos und Veranstaltungsbranche die heftigsten Einbrüche verzeichnen mussten, können die Filmwirtschaft und Spieleentwickler weiter produzieren, wenn auch unter besonderen Bedingungen. Timo Ullmann entwickelt Computerspiele als Chef der Firma Jager Development in Berlin.
Wir haben unheimlich viel gelernt, dass wir im Prinzip die ganze Mannschaft ins Homeoffice schicken können und mit Rechnerinfrastruktur ausstatten können und von dort die Produktion weiterfahren, ist auch was, was wir uns so nicht hätten träumen lassen. Sozusagen, da hat die Pandemie im Prinzip dafür gesorgt, dass wir diesen Lernschritt sehr viel schneller gemacht haben.
Es sei schwierig, kreative Diskussionen per Videokonferenz zu führen, sagt Ullmann. Für tiefere Problemanalysen sei man weiterhin auf persönliche Gespräche angewiesen. Dennoch herrscht in den Bereichen Games und Telekommunikation Zuversicht, dass sich die Branchen im kommenden Jahr zum Besseren entwickeln werden. Mehr als 60% der Kreativen erkennen einen Digitalisierungsschub in ihren Unternehmen. Und sogar 3/4 sind sicher, dass sie Errungenschaften wie Homeoffice, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle auch nach der Krise ausbauen werden. Manche Branchen sind allerdings so schwer getroffen, dass sich die künftige Entwicklung noch nicht absehen lässt. Die Filmverleiherin Laila Hamid, Vorstandsvorsitzende des Berliner X-Verleihs, stellt fest:
Also bei uns gibt es natürlich auch eine große Disruption dadurch, es gab in der Vergangenheit immer ein exklusives Kinofenster. Das bedeutet, dass wirklich Filme, die einen Kinostart hatten, frühestens nach 5 Monaten digital ausgewertet werden durften. Und diese alten Geschäftsmodelle sind komplett durcheinander geraten.
Medienkonzerne wie Universal und Warner hätten das Kinofenster im Laufe der Krise auf wenige Wochen verkleinert oder es sei gar nicht mehr vorhanden, sagt Hamid. Die Filmproduktion selbst geht trotz Lockdown weiter, wie Helge Jürgens betont. Er ist beim Medienbord Berlin-Brandenburg für die Förderung neuer Medien zuständig.
Es sind ja auch große Hollywood-Produktionen in Babelsberg entstanden, Uncharted und Matrix. Aber mit dem doppelten Aufwand, Corona-Captain, das war ein neues Wort, das war eine ganze Mannschaft. Es ist wahnsinnig gewesen, wie das gelaufen ist.
Trotz allem sind immer noch 40% der befragten Kreativunternehmen in Berlin und Brandenburg mit dem Geschäftsverlauf der vergangenen 12 Monate zufrieden oder sogar sehr zufrieden.
Olaf Scholz hat lange gezögert, aber Freitag vergangener Woche war es dann soweit. Der Finanzminister hat zugegeben, dass die BaFin, die Finanzaufsicht, eine Mitschuld daran hatte, dass Wirecard mit Lügen durchgekommen ist. Scholz hat daraufhin den BaFin-Chef Felix Hufeld entlassen. Jetzt braucht es nicht nur ein neues Gesicht, sondern auch eine Reform. Olaf Scholz informiert darüber gerade jetzt zur Stunde und Theo Gers weiß schon mehr.
Die deutsche Finanzaufsicht wird aufgerüstet. Proaktiver und mit wesentlich mehr Biss soll die BaFin künftig Hinweisen und konkreten Verdachtsmomenten auf Bilanzbetrug nachgehen. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, nennt es einen Kulturwandel, denn die BaFin soll nicht nur auf dem Papier mehr Rechte bekommen, sondern ganz praktisch auch in der Lage sein, ihre erweiterten Rechte wahrzunehmen.
Was wir erreichen wollen, ganz grundsätzlich, ist, dass wenn klare Hinweise, konkrete Hinweise kommen auf Fehler in Bilanzierung, auf Bilanzbetrug, wie im Fall Wirecard ja oft geschehen, wollen wir eine Regelung schaffen, dass die BaFin solche Hinweise aufnimmt, verarbeitet und effektiv angeht. Das heißt, die BaFin muss jederzeit in der Lage sein, wenn die konkreten Hinweise kommen, ein forensisches Vorgehen wie von KPMG unternommen, nicht nur auch zu machen, sondern auch mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet zu machen.
An verschachtelten Konzernstrukturen wie bei Wirecard soll die Aufsicht nicht noch einmal scheitern. Fokusaufsicht lautet das Stichwort. Die BaFin soll Konzerne gezielt, aber eben auch ganzheitlich beobachten und im konkreten Verdachtsfall eine Taskforce in Marsch setzen können, die dann auch in die Unternehmen reingeht.
Das ist auch ganz wichtig, dass die BaFin eben nicht mehr warten muss, bis Dritte ihr helfen oder bis andere sie unterstützen, sondern sie muss eigenständig wirksam wirken, in Eigenregie, gegebenenfalls auch in enger Koordination und Abstimmung mit Staatsanwaltschaft, muss aber dann ihre Befugnisse auch ausnutzen und wirksam vorgehen. Und diese Taskforce wird die Gruppe sein, die das dann umsetzt.
Dazu erhält die BaFin auch mehr Personal, vor allem für die Bilanzkontrolle. Besser werden soll auch der Umgang mit anonymen wie öffentlichen Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten. Es soll nicht mehr vorkommen, dass Hinweisgeber wie im Wirecard-Skandal nicht ernst genommen werden, egal ob es Whistleblower sind, die anonym bleiben wollen, oder Journalisten oder Shortseller, wenn diese auf ein fragwürdiges Geschäftsgebaren stoßen. Auch hier habe man deren Botschaft verstanden, so Jörg Kukies.
Keiner von denen erwartet, dass die Aufsicht ihnen Feedback gibt. Die erwarten aber, dass die Aufsicht ihnen zuhört. Und das ist ganz entscheidend, zusätzlich zu den anonymen Hinweisgebern, dass man aus dem Markt von Anlegerschützern, Journalisten, Shortsellern, wer auch immer konkrete Hinweise hat, diese Hinweise dann auch aufgenommen und weiterverarbeitet werden mit der entsprechenden Sachkenntnis.
Weitere Stichworte für die BaFin-Reform sind ein verbesserter Anlegerschutz und ein gestärkter neuer BaFin-Präsident bzw. eine gestärkte Präsidentin, die auch operativ in die Bilanzkontrolle eingreifen können, wenn es nötig wird. Bei all dem drückt das Finanzministerium aufs Tempo. Alle Gesetze sollen noch in diesem Jahr und damit vor der Bundestagswahl vom Bundestag verabschiedet werden.
Die Wirtschaft in China, die läuft wieder gut und zieht deutsche Firmen mit. Das hat die Deutsche Handelskammer in China jetzt nochmal unterstrichen. Steffen Wurzel.
Wenn China nicht wäre, dann ginge es der deutschen Wirtschaft coronamäßig noch schlechter als ohnehin. Das ist ein Ergebnis der jährlichen Geschäftsklima-Umfrage der deutschen Handelskammern in China. Im Ursprungsland der Covid-19-Pandemie sind die Neuinfektionszahlen seit dem Sommer so niedrig, dass Corona im Alltag der meisten Menschen und Firmen kaum noch eine Rolle spielt. Rund 40% der deutschen Unternehmen in China konnten beim Umsatz und beim Gewinn sogar zulegen vergangenes Jahr. Viele Firmen konnten mit ihren China-Geschäften also das Minus in Europa und in den USA abfedern. Deutsche Unternehmen in der Volksrepublik blicken auch optimistisch auf dieses Jahr. Fast 80% der befragten Managerinnen und Manager rechnen damit, dass sich China 2021 wirtschaftlich erneut besser entwickeln wird als der Rest der Welt. Probleme bereiten deutschen Firmen das zensierte Internet, ein altes Problem in der Volksrepublik und die weiterhin fast vollständig geschlossenen Grenzen eine neue Herausforderung. Denn Ausländerinnen und Ausländer können seit März nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen überhaupt nach China einreisen.
Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Die jüngsten Verwerfungen an der Börse, wo Massen von Kleinanlegern sich organisieren, um Hedgefonds unter Druck zu setzen, die sorgt nach wie vor für Rätselraten an den Kapitalmärkten.
Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Der Fall GameStop wirft viele Fragen auf. Ist regulatorisch und aufsichtsrechtlich eigentlich alles im Lot? Unabhängig davon, wie man zur Macht von milliardenschweren Hedgefonds steht, darf die These von Marktmanipulation durchaus diskutiert werden. Dürfen sich Anleger verbünden, um einen Kurs bewusst nach oben zu treiben? Mit GameStop tritt vielmehr die neue Macht der Privatanleger ins Rampenlicht, die gut vernetzt und gut informiert den Börsenhandel entdecken. Lange ist diese Gruppe als vernachlässigenswert belächelt worden. Wenn sich Unternehmen auf ihren sogenannten Roadshows präsentieren, sprechen sie zu institutionellen Investoren. Privatanlegern bleiben die Hauptversammlungen. Das soll dann als Motivation reichen, um möglichst viele Aktien in die Altersvorsorge zu stecken. Diese Haltung werden Unternehmen überdenken müssen. Es braucht eine neue Form der Kapitalmarktkommunikation. Die Privatanleger haben den Fuß in der Tür. Sie sollten nicht mehr weichen, findet die FAZ. Bei den Bemühungen um eine schnellere Beschaffung von Corona-Impfstoffen sind Rufe nach staatlichen Eingriffen laut geworden. Das Handelsblatt lehnt solch ein Ansinnen ab. Wer nun, wie Grünen-Chefin Baerbock, glaubt, die derzeitigen Probleme bei der Impfproduktion ließen sich schon lösen, wenn nur der Staat die Organisation endlich in die Hand nähme, der verdreht alle bisherigen Erfahrungen. Die Pharmaunternehmen haben mit der Corona-Impfstoffentwicklung, auch mit finanzieller Unterstützung der Staaten, innerhalb von 10 Monaten das vollbracht, was sonst 10 Jahre dauert. Wenn jemand Leistungsfähigkeit bewiesen hat, dann sie. Die staatliche Ebene, in diesem Fall die EU, war hingegen schon mit einer zügigen und ausreichenden Bestellung von Impfstoffen überfordert und beklagt jetzt den Mangel, den die Unternehmen nun beheben sollen, ärgert sich das Handelsblatt. Die Börsenzeitung kommentiert den Steuerwettbewerb in der Europäischen Union. Viele Steuerdeals, die in EU-Staaten zwischen Finanzbehörden und Unternehmen verabredet worden sind, verstoßen gegen jegliches Rechtsverständnis. Etwa wenn Firmen riesige Forschungsaufwendungen an Standorten geltend machen, an denen die größte Forschungseinrichtung die Stadtbibliothek ist. Oder wenn der effektive Steuersatz eines internationalen Konzerns an seinem Europasitz unterm Strich nur 0,005% beträgt. Das kann nicht, das darf nicht sein. Aggressiver Steuervermeidung kann die EU kaum mit dem Wettbewerbsrecht beikommen, sondern nur mit Vorgaben des Steuerrechts. Dafür braucht es endlich des energischen politischen Willens.
Soweit unser Blick in die Zeitungen. Antran wird mich hier gleich ablösen mit der Sendung Deutschland heute. In Bayern verbreitet sich die Corona-Mutation, darum wird es bei ihr gehen. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.